Willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Fred Heusner. Im ersten Teil sprachen wir über das Netzwerk Plurale Ökonomik sowie über die Bedeutung des Konzepts antifaschistische Ökonomik. In diesem zweiten Teil reden wir über Austeritätspolitik. Wir unterhalten uns über Krisen und die gesellschaftliche Vermittlung von Krisen, insbesondere neoliberale und rechtsextreme Krisendeutungen. Ausgehend von der Situation in den USA unterhalten wir uns über die Situation in Deutschland, um dann die Frage zu stellen, wie eine antifaschistische Wirtschaftspolitik aussehen könnte und welche Rolle Bildung dabei spielen könnte. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Ein Begriff, der im Schulbuch nur einmal vorkommt, aber jetzt in deiner Argumentation schon eine zentrale Rolle eingenommen hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Begriff der Austerität und der sozialen Härte. Könntest du vielleicht ein bisschen mehr was dazu sagen, so dass vielleicht auch in der Schule und wir Anregungen bekommen, was überhaupt Austerität bedeutet und warum Austerität auch im Wirtschaftsunterricht auch ein relevanter Bildungsinhalt sein könnte, sollte.
Genau, also voll gut, dass du es nochmal sozusagen nachfragst, wenn es nicht ganz verständlich war. Also ich glaube eigentlich, du hattest ja gesagt, dass Austerität sozusagen eine Form der Sparpolitik ist. Ich glaube, genau, es ist auf jeden Fall sozusagen fürs einfache Nachvollziehen, auch wenn es nicht ganz sozusagen so analytisch präzise ist, sozusagen so sehr gut sozusagen diesen Zusammenhang zu begreifen, sozusagen, dass es bei Austeritätspolitik darum geht, irgendwie sozusagen zu sparen, also eine Art von, dem liegt eine Hypothese zugrunde, dass quasi Krisen vor allem dadurch entstehen, dass genau es eine Art von so übermäßige staatliche Interventionen in die Wirtschaft gab, also zum Beispiel irgendwie zu viele Staatsausgaben oder zu viele Beschränkungen, genau, privatwirtschaftlicher Initiative oder von irgendwie sozusagen Unternehmen oder so. Und Austeritätspolitik ist dann eine Form der Krisenpolitik, die vor allem darauf zielt, staatliche Beschränkungen der Wirtschaft, der Unternehmen sozusagen so zu reduzieren und genau auf dieser Basis zu hoffen, sozusagen so neue ökonomische Dynamik zu entfalten. Also so konkrete Beispiele sind dann zum Beispiel so Abbau von Sozialprogrammen oder Abbau von Arbeiterinnenrechten oder Abbau von Umweltregulierungen kann man in einem breiten Verständnis von sozusagen Austerität auch noch mitnehmen. Also es geht sozusagen immer darum, Marktkräfte freizusetzen, dadurch, dass man irgendwie Beschränkungen von Unternehmen abbaut, genau, und auch sozusagen so am Markt bestehende Fehlanreize irgendwie abbaut, dadurch, dass sozusagen so staatliche Ausgaben zurückgefahren werden. Und genau, so darum geht es quasi bei dieser Debatte um so Sparpolitik. So spart man in der Krise oder also als Staat, weil der Staat ist ja das, was die Politik am unmittelbarsten kontrolliert. Das heißt sozusagen so, es geht um die Frage, welche staatliche Wirtschaftspolitik wird in einer Krise durchgeführt und dann genau die Frage sozusagen so, spart man in der Krise, also versucht man in der Krise irgendwie sozusagen genau irgendwie die Produktivität zu erhöhen oder investiert man in der Krise? Das wäre so das klassische Gegenmodell von Sparpolitik. Also so, weiß nicht, sollte der Staat sogar in der Krise irgendwie mehr ausgeben und genau irgendwie so aktiv in die Wirtschaft eingreifen, um sie in eine gewisse Richtung zu steuern, um dem Aufschwung sozusagen genau voranzutreiben oder so? Oder ist die beste Krisenpolitik eine, in der der Staat sich sozusagen ganz raushält und oder genau sich zurückzieht und damit irgendwie Unternehmen erlaubt, quasi sozusagen so, oder Unternehmen ermöglicht, irgendwie sozusagen den neuen Aufschwung voranzubringen? Das wäre sozusagen so ein bisschen so mein Versuch, dieses Paradigma Austerität bzw. Sparpolitik einzuordnen und genau zu kontrastieren. Und jetzt nochmal zurückgeführt zu dieser Debatte, ist das natürlich auch so ein ganz wichtiger, diese Gegenüberstellung ist sozusagen für diese Position von Isabella Weber auf jeden Fall auf eine Art wichtig. So Isabella Weber würde auf jeden Fall einer sozusagen an keynesianische Ökonomen anschließende These folgen, dass diese Sparpolitik verschärft die Krise, sozusagen der unterstellte Zusammenhang ist, dass quasi, genau, wenn der Staat sich sozusagen aus der Wirtschaft zurückzieht, die Gesamtnachfrage fällt und dadurch, dass die Gesamtnachfrage fällt, während eh ökonomische Krise ist, sozusagen so, dass es dann sozusagen ökonomisch eigentlich immer weiter nach unten geht. Also angenommen wird dann in der keynesianischen Ökonomik, dass quasi die genau, dass diese Sparpolitik sozusagen krisenverschärfend ist und das Gegenmodell sozusagen setzt dann quasi der gleichen analytischen Vorstellung an, also daran, dass sozusagen genau die Gesamtnachfrage in einer Krise zu stabilisieren ganz wichtig ist und eben gerade weil sozusagen Genau, die Gesamtnachfrage wichtig ist, um wieder in Wachstum zu kommen. So geht es dann sogar darum, Ausgaben des Staates in der Krise zu erhöhen, also eine expansive, genau, eine sozusagen irgendwie so investierende oder den Staat, die Staatstätigkeit erweiternde Krisenpolitik zu machen. Das wären sozusagen die beiden Positionen. Und Isabella Weber wäre ganz klar bei sozusagen so einer die Staatstätigkeit erweiternden Perspektive, auch wenn dabei sozusagen einzelne Aspekte kommen, wo es gar nicht so sehr um sozusagen Belebung geht, sondern auch um verteilungspolitische Interventionen. Also so, es gibt zum Beispiel jetzt die Übergewinnsteuer, mag da ein ganz guter Aspekt sein. Sozusagen, da geht es auch darum, sozusagen so in Krisen auftretende Verteilungseffekte. In dem Fall für sie ist ja ganz wichtig das Phänomen Profitinflation, also eben die sozusagen der Zusammen- oder der Mechanismus, dass Unternehmen in Situationen von knapper werdenden Gütern die Möglichkeit haben, sozusagen ihre Profitraten zu erhöhen. Und dann gäbe es Mechanismen wie die Übergewinnsteuer, die ich gerade gesagt habe, oder Preiskontrollen, die ich vorher mal eingeführt hatte, die sozusagen, genau, die quasi sozusagen da verteilungspolitisch intervenieren können, dass es quasi in der Krise keine Verteilungseffekte von unten nach oben gibt, sondern dass sozusagen so irgendwie vermittelt über den Staat diese Verteilungskonflikte sozusagen so moderiert oder abgeschwächt werden können. Genau. Und das wäre auch ein Teil von sozusagen einer eher sozusagen so staatlich intervenierenden Krisenpolitik und genau eine quasi so ein klassischer Umgang quasi bei mit Inflation in so einem Austeritätsparadigma oder so ist auf jeden Fall so genau wo das, ja.
Okay. Austerität ist eine Sache, die oder ein Thema, was in der Schule, wie gesagt, im Schulbuch wenig vorkommt. Austerität ist ein Modus der Krisenbearbeitung, aber gleichzeitig ist es auch ein Deutungsmuster. Und so ein Deutungsmuster, was häufig dann auch geframed ist, verbunden ist mit Erzählungen, auch Weltbildern, Menschenbildern, die eine Grundlage bilden, auch für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie du erwähnt hast. Das Ganze haben Professorin Eva Groß und Amelie Nickel auch in der vorvorletzten Folge hier besprochen. Sie sprachen von entsicherter Marktförmigkeit und marktförmigem Extremismus. Also sie haben ebenfalls versucht, den Zusammenhang herauszuarbeiten zwischen ökonomischen Krisen, der Wahrnehmung ökonomischer Krisen und dann auch politischen Einstellungen. Das Besondere, was du, glaube ich, hier nochmal betonst, ist, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Einerseits einen relativ direkten Zusammenhang zwischen diesen ökonomischen Verhältnissen und den politischen Einstellungen. Und andere Ansätze, die betonen, dass dazwischen geschaltet nochmal die politischen Narrative, die Weltbilder und auch Krisenerzählungen wirken und diese auch betrachtet werden müssen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, liegt da so ein bisschen dein Fokus, dass diese Krisenerfahrung auch erstmal vermittelt, dann bearbeitet wird. Ist das richtig?
Genau, das ist auf jeden Fall genau diese sozusagen Vermittlungsebene sozusagen sehr ernst zu nehmen und sich zu fragen, so, warum reagiert wer wie auf eine Krisenerfahrung sozusagen? Also so die These quasi, dass genau eine sozusagen so gesellschaftliche Situation nie einfach vorliegt, sondern sozusagen so von Menschen erschlossen werden muss, von Menschen interpretiert werden muss, sozusagen ist für die Art und Weise, wie ich darüber nachdenke, sehr wichtig sozusagen oder wie genau sozusagen auch die Rechtsextremismusforschung oder so über den Zusammenhang von Krisen und der Unterstützung extrem rechter Parteien nachdenkt, sehr wichtig. Und genau da geht es eben sozusagen darum, dann zu schauen, so wie interpretieren welche politischen Akteure in welchen Medien sozusagen ein Krisenereignis, also sozusagen so, was wird als der Grund der Krise wahrgenommen, was wird als eine Lösung der Krise beschrieben, genau, wer ist schuld für eine Krise, also wer muss gegebenenfalls sanktioniert oder bestraft werden oder so. Und genau das auf jeden Fall für die Art und Weise, wie ich sozusagen über genau diese Diskussion nachdenke oder wo ich versuche, sozusagen Punkte in die Debatte einzubringen, ist ganz wesentlich sozusagen das stark zu machen, dass wenn genau Menschen irgendwie in Krisen sozusagen die politische Reaktion finden, quasi faschistische Bewegungen oder Parteien zu unterstützen, dass genau das dann damit sozusagen irgendwie oder das dann dabei untersucht werden muss, inwiefern sie auch sozusagen die Krisennarrative und Krisenerzählungen die in der faschistischen Bewegung propagiert werden und medial verbreitet werden, sozusagen, inwiefern sie sozusagen genau an diese glauben oder von diesen überzeugt sind. Und genau die extreme Rechte hat dann sozusagen eben oder genau, kenne jetzt die von dir erwähnten Autorinnen nicht, aber es klingt sehr spannend sozusagen, also Genau, glaube ich, schon mal davon gehört, aber jetzt nicht intensiv gelesen, sollte mir die Podcast-Folge anhören. Genau, und auf jeden Fall aber sozusagen so eine rechte Krisenerzählung ist auf jeden Fall klassischerweise so strukturiert, dass es irgendwie so Themen, also dass so Niedergangsnarrative irgendwie ganz stark sind, also so Dekadenz als Narrativ oder Entzweiung. Ich weiß nicht, es gibt einen ganz interessanten Soziologen, auf der Basis von dessen Konzepten ich sozusagen so über rechte Krisendeutungen nachdenke. Felix Schill heißt der, und genau, der versucht so ein Modell rechter Krisenerzählungen irgendwie zu entwickeln, in dem so Narrative, wie hatte ich erwähnt, Dekadenz, Entzweiung, Apokalypse, also irgendwie Untergang, sozusagen so immer wiederkehrende Motive sind und die dann quasi an spezifische gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen andocken und dann da sozusagen spezifische Arten der Erklärungen anbieten, ganz oft Erklärungen, die sozusagen so genau spezifische Gruppen dafür verantwortlich machen, also so verschwörungsideologische Erklärungsmuster, also sozusagen so, warum gibt es Inflation, weil, weiß nicht, eine düstere Gruppe irgendwie sich dazu entschlossen hat, sozusagen so Inflation durchzuführen, oder ganz klassische Sache auch irgendwie so eine Biologisierung sozialer Probleme, also dass quasi alle sozialen Probleme werden irgendwie darauf zurückgeführt, dass Migration existiert oder dass genau irgendwie Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, und auch in so ökonomischen Krisenerzählungen oder sowas, genau, und quasi so das ernst zu nehmen, so welche Formen der Krisendeutung propagiert die extreme Rechte, wie werden sie sozusagen, werden sie geteilt von genau denjenigen, die sie unterstützen, und warum sozusagen sind die eigentlich dafür irgendwie ansprechbar, oder warum sind diese Narrative zum Beispiel so verschwörungsideologische Krisendeutungen, genau, warum sind so verschwörungsideologische Krisendeutungen irgendwie interessant oder relevant, und auch sozusagen, weil das ja ein ganz wichtiger Aspekt ist von sozusagen so diesen Formen der Krisendeutung, was damit an Lösungen impliziert ist, also die Lösung, die sozusagen impliziert ist, wenn man eine Krise vor allem auf Refugees oder genau finstere Mächte irgendwie projiziert, dann ist eine Krisendeutung irgendwie gegen diese so böswilligen Elemente durchzugreifen, sozusagen irgendwie Autorität einzusetzen oder so. Und genau, wenn man genau ganz andere Krisenvorstellungen hat, sozusagen, dann genau bieten sich auch andere Maßnahmen an. Und genau, das heißt, das hast du, oder genau, cool, dass du es nochmal so zusammengefasst hast, das hat mir die Möglichkeit gegeben, da nochmal so ein bisschen zu versuchen, genau, das sozusagen so zu erklären, wie ich darüber nachdenke, also sich diese Krisenerzählungen anzuschauen und dann auch genau diese spezifischen Deutungen, die die extreme Rechte über wirtschaftliche Krisen hat, über die Inflation hat, jetzt hier als Beispiel genommen, weil eben Inflation als Thema sozusagen für Isabella Weber so wichtig ist, die für diese Debatte so wichtig ist oder so. Genau, und das ist dann auch immer, ja, dann ganz zum Beispiel, ich weiß nicht, da kann man sich anschauen, irgendwie von Quinn Slobodien, die arbeiten sozusagen so sein Buch Hayek's Bastards zum Beispiel, wo er so zeigt, auch irgendwie so, das ist vielleicht ganz ähnlich wie die Gäste, die du im Podcast hattest, argumentieren, und sozusagen, dass so quasi aus einem neoliberalen Weltbild irgendwie eine Radikalisierung von neoliberalen Themen passiert, also zum Beispiel so eine Radikalisierung von so Inflationstheorien, die davon ausgehen, dass irgendwie staatliche Ausgaben oder Geldmengenerweiterung irgendwie genau Inflation produzieren, und dass es dann irgendwie eine Art von Radikalisierung gibt, die dann beispielsweise den Goldstandard zurück möchte, oder die sozusagen so genau Gold als Lösungsproblem für diese sozusagen so Inflationstheorie anbieten. Und genau, also so, das sind quasi so Themen, die in rechten Diskursen zu Krisen vorkommen. Und genau, ich glaube, es ist politisch irgendwie sehr wichtig, sozusagen genau das ernst zu nehmen, dass sozusagen diese Krisenerzählungen sozusagen von Unterstützerinnen der extremen Rechten geteilt werden. Genau, auch weil sich dadurch sozusagen, oder genau, weil sich dadurch irgendwie auch ergibt, sozusagen, wie, welche Erwartung hat man darüber, dass, wenn man jetzt irgendwie eine andere Krisenpolitik macht, irgendwie sozusagen, also ob die Leute denn weiter die extreme Rechte unterstützen oder nicht. Und zum Beispiel dieser Felix Schill geht davon aus, also dieser Soziologe, der zu Krisenerzählungen der extremen Rechten forscht, geht davon aus, dass es eigentlich keinen besonders intensiven Zusammenhang zwischen sozusagen den tatsächlichen ökonomischen Verhältnissen, also den materiellen Gegebenheiten, und den sozusagen so Krisenerzählungen der extremen Rechten gibt. Also dass es sozusagen so relativ unabhängig ist, welche Krisenerzählung sozusagen verfängt, dass es vor allem darauf ankommt, inwiefern es der extremen Rechten gelingt, sozusagen so diese ihre Narrative irgendwie zu propagieren. Und genau, und da das, und wenn diese so relative Unabhängigkeit besteht, dann genau ist es nicht so wahrscheinlich, dass, wenn man jetzt irgendwie die wirtschaftliche Situation ändern würde, dass die Leute dann sozusagen so aufhören würden, jetzt irgendwie diese rechten Krisenerzählungen zu glauben, weil ja eben die Krisenerzählung relativ unabhängig ist von genau der materiellen Situation sozusagen. Ich würde persönlich nicht so weit gehen wie Felix Schirk und würde schon glauben, sozusagen so, genau, ist zwar relativ unabhängig von der materiellen Situation, aber die materielle Situation spielt irgendwie schon eine Rolle dabei. Also so, was die Leute konkret erleben in einer Krisensituation, ist bedeutsam dafür, welche Formen der Krisenerzählung sie sozusagen glaubhaft finden oder so, aber genau schon auch davon ausgehen, dass gerade in Situationen, wo sozusagen so Medien auf eine Art und Weise in manchen Situationen ja sehr offensichtlich wie bei X oder so, so stark von extrem rechten Akteuren auch strukturiert sind oder sowas, dass es dann durchaus auch möglich ist, dass sozusagen eine Krisenerzählung um sich greift, Resonanz entfaltet, die genau sehr wenig mit den realen ökonomischen Zusammenhängen zu tun hat und die dann vielleicht sozusagen vor allem Feindbilder benennt und genau, so wäre, glaube ich, darauf meine Antwort.
Ja, da kommen mir viele, viele Sachen in den Kopf, wenn ich sowas höre. Also ich muss einerseits denken an die Studien von Arnaud Hücke in Frankreich, der sich mit dem Rassemblement National beschäftigt und herausgearbeitet hat, dass es eigentlich zwei große Regionen gibt. Das kann man relativ trivial empirisch beobachten. Also es gibt die Nordregion Wählerschaft und die Südregion. Aber er stellt auch fest, so wie du es ein bisschen tust auch, das sind sozioökonomisch sehr unterschiedliche Regionen. Die Nordregion, ehemalige Industrieregion, die tatsächlich eine Krisenerfahrung gemacht hat und sehr stark Richtung Front National dann auch abwandert, von eher links ausgehend. Und die andere Region ist die Südregion, die allerdings nicht so eine Krisenerfahrung gemacht hat, aber eher geprägt ist von einer strukturellen Rechtskonservatismus und Angst vor der Krise. Und das erlebe ich auch ein bisschen hier in Tuttlingen, ehrlich gesagt. Also in Tuttlingen ist bei den letzten Bundestagswahlen hat die AfD im Schnitt so circa 24% erreicht, aber in manchen Stadtteilen bis zu 50% und drüber. In Emmingen-Lipting, wo ich wohne, sind es über 30%. Und in Baden-Württemberg kann man schon feststellen, dass die ländlichen Regionen eigentlich, also hier auch Emmingen, Tuttlingen, Welthauptstadt der Medizintechnik, gehört zu den blühendsten auch Regionen Deutschland mit den besten Entwicklungsaussichten. Und trotzdem sehr, sehr stark auch AfD wählen und diese Krisennarrative ja aufgegriffen werden und so ein Stadt-Land-Gefälle sehr stark sich auch in den Köpfen der Menschen statt also festsetzt. Also ich habe beispielsweise dann auch die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen wirklich so über Stadt reden als Horte der Dekadenz, als Horte des Niedergangs der Apokalypse. Und das geht ein bisschen in die Richtung, was du gerade berichtet hast und erzählt hast, auch diese Kopplung von Krisen, Narrativen mit Apokalypse und auch mit Verschwörungsideologien. Und das ist eine Sache, die auch hier meine Schüler und Schülerinnen schon prägt. Also viele haben Angst vor Tuttlingen. Tuttlingen ist eine ganz kleine Stadt, da ist kein Grund, großartig Angst zu haben, aber sie kommt vom Umland und bringen diese Ängste mit. Genauso wie ich dann auch im Unterricht dann Umfragen gemacht habe auf Grundlage dieser Studien von Professorin Groß und Frau Nickel zu marktförmiger Extremismus. Und da kam auch raus, dass gewisse Klassen verstärkt Obdachlose und marginalisierte Gruppen erstmal selbstverantwortlich gemacht haben für ihre eigene Krise und eine Art von Entsolidarisierung gefordert haben und insofern auch so ja neoliberale Krisenmanagements dann auch in Anführungsstrichen Narrative reproduzieren. Also ich sehe da schon auch diese Ebene die du auch stark machst, dieser Narrative, der Deutungsmuster, sehr, sehr entscheidend. Und da setzen sich gerade welche durch und dieser Ruck, den du beschreibst, den nehme ich auch wahr. Und zwar so ein Ruck von neoliberalen Erklärungen und Deutungen hin zu ein bisschen so paläolibertären, also einen sehr starken Konservatismus, was Kultur angeht und Gesellschaft, und eine sehr, sehr stark auf die Spitze dann getriebenen Liberalismus in Richtung Libertarianismus. Und insofern spricht es mich sehr stark an, was du erzählst, weil ich diese Ebene der Deutungsmuster extrem entscheidend finde, um auch Sachen in der Schule mit Schüler, Schülerinnen bearbeiten zu können. Es reicht meines Erachtens nicht, auf das Krisenphänomen allein zu blicken, sondern gemeinsam mit den Schülern die Frage zu stellen, wie erleben wir diese Krise, wie deuten wir diese Krise und welche Konzepte, Ideen, Forderungen, politische entwickeln wir überhaupt, um diese Krise zu bearbeiten. Und das ist das, was ich rausnehme aus dem, was du jetzt geschildert hast. Das wäre meine erste Zwischenfrage. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, hast du richtig verstanden. Würde ich so sehr weit mitgehen. Also war ja sehr längere Beitrag und genau, so weiß jetzt nicht so genau über die spezifischen geografischen Bedingungen bei dir vor Ort, finde es aber natürlich total interessant, genau. Und aber so vom, genau, vom Grundnarrativ würde ich das auf jeden Fall so teilen und würde vielleicht nochmal anschließen, du hattest es ja gesagt, diesen Shift von sozusagen so neoliberalen zu so paleo-libertären sozusagen Deutungsmustern oder Ideologien. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, sozusagen festzustellen, so, dass es irgendwie sozusagen ähnlich ist und dass es auch deshalb irgendwie in der Bevölkerung einschlussfähig ist, weil sozusagen wir seit 30, 40 Jahren irgendwie unter neoliberaler Deutungshoheit leben, also auf eine Art, weil neoliberale Arten und Weisen des Weltverstehens sehr weit verbreitet sind, sind irgendwie solche sozusagen Krisendeutungen irgendwie anschlussfähig, weil genau Leute sie oft gehört haben, weil sie genau in den Medien viel vorkommen, weil genau ihre eigene Erfahrungswelt irgendwie davon strukturiert ist, dass eine Gesellschaft, die so genau eine neoliberale Gesellschaft auch tatsächlich eine sehr sozusagen wettbewerbsorientierte Gesellschaft ist, eine Gesellschaft sozusagen von Entsolidarisierung ist oder so. Das heißt, auf eine Art, dass wir so lange Neoliberalismus haben schon, genau, führt dazu oder trägt dazu bei, dass sozusagen das so resoniert und das gleichzeitig aber das auch nicht oder darüber, genau, versuche ich in der Arbeit irgendwie oder genau, gibt es irgendwie so oder finde ich in dieser antifaschistischen Ökonomik-Debatte wichtig, dass das, was gerade passiert, was auch sozusagen Reformvorschläge, Krisendeutungen sind, genau, sowohl diejenigen, die von der AfD propagiert werden, als auch diejenigen, die sozusagen am rechten Flügel der Union irgendwie propagiert werden, dass die zwar sozusagen auf so einer politischen Maßnahmenebene sehr viele Ähnlichkeiten haben wie sozusagen neoliberale Politik, also Sparpolitik, Austeritätspolitik, was wir vorher hatten, also quasi so eben die Befreiung von Unternehmen von allen möglichen Beschränkungen, im Beschränkungen für soziale Beschränkungen, für ökologische Beschränkungen für Konsumentinnen oder sowas. Also so, da gibt es irgendwie große Strukturähnlichkeiten zu neoliberaler Politik und neoliberaler Ideologie. Sie sind aber eine sozusagen radikalisierte Form davon. Also sind, wenn man so will, so noch härter, noch brutaler. Genau, und dass das sozusagen so, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl quasi, dass gerade in dieser Debatte über sozusagen so die Ähnlichkeit von Neoliberalismus und quasi der, wenn man so will, Wirtschaftsideologie oder Wirtschaftspolitik der extremen Rechten sozusagen, so genau, ist total wichtig, diese Ideologie und diese also diese so programmatischen Ähnlichkeiten und ideologischen Überschneidungen da rauszuarbeiten, genau. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, sozusagen die Unterschiede zu erkennen, eben den Unterschied sozusagen, dass die sozusagen Härte nochmal deutlich größer ist, die Kompromisslosigkeit oder so und eben auch, und genau, das sozusagen auch quasi dadurch, dass es sozusagen so die Präsenz von eindeutigen Feindbildern und genau sozusagen abgewerteten Gruppen und sage ich mal auch sozusagen vielleicht auf eine Art der sozusagen die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die in diesen Deutungsmustern und in diesen Ideologien schwingt, deutlich ausgeprägt ist. So dadurch sind sie auf eine Art noch mal gefährlicher, also weil sie sozusagen so stärker autoritär sind als sozusagen so neoliberale Politik, wie sie ja schon sozusagen sehr lange irgendwie dominant ist. Genau, auch die neoliberale Politik hatte immer Überschneidungen zu Themen wie Rassismus oder Nationalchauvinismus und so weiter. Und da gab es immer so sich gegenseitig verstärkende Wechselverhältnisse und Strukturähnlichkeiten. Und genau, und gleichzeitig ist es irgendwie wichtig, diesen Unterschied zwischen faschistischer Politik und neoliberaler Politik irgendwie zu erkennen und ernst zu nehmen, genau, auch weil sozusagen so die offene Affirmation von Ungleichheit und die offene Affirmation von Gewalt anders sind als in einem neoliberalen Deutungs, Muster oder in einer neoliberalen Politik sozusagen so, genau, da ist auch sozusagen, gibt es auch wenig Interesse für soziale Gleichheit und starke Betonung irgendwie von Wettbewerb und so, aber es wird, das kennt man ja so, diese Trickle-Down-Theory oder so, die also natürlich falsch ist, sozusagen analytisch, aber die sozusagen ja zumindest eine Erzählung hat, ist, wenn wir sozusagen Ungleichheit haben oder wenn sozusagen die Unternehmen befreit werden, dann geht es allen besser. Die faschistische Theorie hat oder die faschistische sozusagen Wirtschaftsideologie oder so hat keinen, dann geht es allen besser, sondern das Ziel selbst ist die Herstellung einer sozusagen autoritären Ordnung, in die sozusagen ständestaatlich, also hierarchisch gegliedert ist sozusagen. Und genau, und das heißt auch, sich mit diesem Unterschied, sowohl den Ähnlichkeiten als auch den Unterschieden zu beschäftigen. Genau, ich finde das total interessant und wichtig oder so. Genau, und das, selbst wenn beide, oder ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich anschaut, Es gibt diese Annäherung von Union und weiß nicht, AfD oder Union und der extremen Rechten oder so. Und was ist eigentlich eine programmatische Überschneidung? Die gibt es natürlich im Bereich sozusagen so Asyl und Migration und innere Sicherheit oder so. Da wird sie viel besprochen. Da kennen sie, denke ich, die allermeisten oder ist sie auch sehr offenbar. Aber es gibt auch sozusagen so diese programmatischen Ähnlichkeiten und Überschneidungen in Bezug auf Wirtschaftspolitik. Und genau, und das ist irgendwie so sehr wichtig, sozusagen so anzuerkennen, okay, diese Ähnlichkeiten liegen eben darin, dass es auf eine Art beide ein radikal-kapitalistisches Programm verfolgen, in dem es eben um die Befreiung, oder Befreiung ist auch so ein positiver Begriff, also in dem es eben davon geht, sozusagen so Unternehmen quasi in die Lage zu versetzen, alles zu tun, was sie möchten, und sozusagen Beschränkungen von Unternehmen, die eigentlich sehr, sehr gute Gründe haben, zum Beispiel Arbeiterinnenrechte oder Naturschutz oder so, dass diese abgebaut werden sollen auf eine Art, das ist sozusagen eine gemeinsame Überschneidung. Und genau gleichzeitig die Unterschiede irgendwie aber auch präsent zu haben, die besondere Radikalität oder auch genau die besonders starke Biologisierung von sozialen Krisen bei der extremen Rechten. Genau. So, jetzt hatte ich lang geantwortet, nachdem ich eigentlich gesagt habe, du hattest total recht und hast alles gut zusammengefasst, aber genau, manchmal hoffe ich auch, dass sozusagen Wiederholung von einem Punkt dann irgendwie, selbst wenn er schwieriger ist, dazu beiträgt, dass er irgendwie gut einsickert oder man ihn dann in der Reformulierung irgendwie nochmal anders verstehen kann oder so, genau.
Ja, absolut, das ist richtig. Und du hast jetzt schon langsam angefangen, das Feld aufzumachen. Wie sieht es in Deutschland aus, in Europa aus? Ich will noch mal ganz kurz den Umweg machen über USA. Man sagt ja häufig, dass USA so ja ein Blick in die Zukunft ist, dass Phänomene, die in den USA zu beobachten sind, meistens auch ein paar Jahre später in Deutschland und Europa dann auch eintreten werden. Jetzt haben wir dort den Trumpismus und es gibt ja unterschiedliche Lesarten und Erklärungen für diese politische Bewegung. Den Trumpismus, es gibt diejenigen, die sagen, naja, ist nichts anderes als eine Reaktion auf diese linke Woke-Politik. Dann gibt es diejenigen, die sagen, das ist eine Reaktion und eine Weiterentwicklung der neoliberalen Politik. Wenn ich dich verstehe, würdest du beide Thesen als erstmal unzureichend erachten und das Ganze aus einer anderen Perspektive deuten, richtig?
Weiß ich gar nicht. Also so, ich meine, beide Aspekte spielen, glaube ich, eine Rolle für den Trumpismus sozusagen. Also so, sowohl eine Art dieser Backlash, diese Backlash-These gegen quasi, weiß nicht, die sozialen Erfolge von feministischen, antirassistischen Bewegungen oder so, das ist, glaube ich, irgendwie ein sehr wichtiger Aspekt für die MAGA-Bewegung, sozusagen da eine sozusagen so regressive und aggressive, statusbewahrende Gegenreaktion zu sein. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall Teil von irgendwie so dem Phänomen Trumpismus und genau auf eine Art auch quasi so gewisse Kontinuitätslinien in Bezug auf sozusagen so neoliberale Politik. Darüber hatte ich ja gerade sozusagen viel gesprochen, dass es irgendwie sowohl Kontinuität gibt als auch Radikalisierung. Das ist auch sehr präsent, richtig. Also auch irgendwie das Trump-Projekt ist ja sozusagen ein sehr stark pro-Business, marktradikal, kapitalradikales sozusagen so Projekt. Hat so eine sozusagen wirtschaftspolitische Philosophie. Das heißt, diese beiden Aspekte gibt es irgendwie. Und ich glaube aber genau, dass auf jeden Fall, wenn man quasi so diesen Unterschied zwischen neoliberaler Politik und irgendwie faschistischer Politik ernst nimmt, dass man bei Trump oder zwischen neoliberaler und autoritärer Politik oder sowas, dass man bei Trump auf jeden Fall und bei dem Trumpismus oder der MAGA-Bewegung sozusagen so nicht davon ausgehen, dass einfach irgendwie nur so ein Return of Neoliberalismus unter einem neuen Gesicht ist oder so und auch nicht irgendwie nur eine konservative Bewegung, die auf so progressive soziale Veränderungen abwehrend reagiert, sondern tatsächlich eine faschistische Bewegung, genau, und das also eben sozusagen auch die damit einhergehenden spezifischen Formen sozusagen der Ideologie und Gewalttätigkeit. Und dass es auch so ist, dass es irgendwie sozusagen eine faschistische Bewegung ist, die nicht nur sozusagen als Bewegung einen faschistischen Charakter hat, sondern die es auch gelungen ist, sozusagen die Macht im Staat genau zu übernehmen, jetzt erstmal sozusagen so. Noch nicht vollständig konsolidiert, würde ich sagen, und würden wir alle hoffen, denke ich sozusagen, aber das auf jeden Fall so quasi genau diese so MAGA-Bewegung, die quasi genau eben in ihrem revoltierenden und offen gewalttätigen Charakter sich quasi von einer konservativen Bewegung unterscheidet und auch von einer neoliberalen irgendwie politischen, einem neoliberalen politischen Projekt, einer neoliberalen politischen Bewegung unterscheidet, genau, dass diese sozusagen so zu beschreiben ist und auch die staatliche Macht erobert hat. Genau, was sich ja auch auf vielerlei Ebenen zeigt. Ich meine, man muss sich nur anschauen, wie jetzt sozusagen so, das fand ich ganz interessant, einfach weil es da so offen ist, sozusagen so, wenn man sich anschaut, wie der Verteidigungsminister jetzt irgendwie den Krieg im Iran rechtfertigt und dann irgendwie so offen dafür wirbt, dass es keine Stupid Rules of Engagement mehr gibt und sie sozusagen, sie wollen so Lethality, das ist immer so ein Begriff, den sie haben, also so Tödlichkeit, also so diese so ganz offene Gewaltaffinität und diese so sehr dezidierte Ablehnung von irgendwie etablierten Moralvorstellungen, ist irgendwie so also sehr offen und sehr ausgeprägt, auch in der Innenpolitik sehr ausgeprägt, genau, sozusagen so die auf eine Art, genau, die sozusagen so sehr offene Rechtsbrüche oder sehr offene sozusagen Angriffe auf irgendwie die demokratische Institutionen, das ist ja auch schon etwas, was sozusagen die Magerbewegung sehr lange bestimmt. Und das heißt, genau, ich würde auf jeden Fall so davon ausgehen, dass die Magerbewegung und damit der Trumpismus an der Macht auch sozusagen als irgendwie sich als faschistisches Projekt begreifen lassen. Und ökonomisch finde ich dann besonders interessant, dass es inzwischen auch klar ist, dass mindestens Teile der sozusagen ökonomischen Elite der USA sozusagen mit diesem Projekt ein Bündnis eingegangen sind. Genau. Zum Teil ja auch, ich weiß nicht, Elon Musk wäre da so ein sehr offensichtliches Beispiel, irgendwie so vielleicht auch nicht nur ein Bündnis haben, sondern einfach Teil dieser Bewegung sind. Also so in der Art und Weise, welche Diskurse er formuliert oder genau auch irgendwie so, wie sehr er ja auch einfach sozusagen sowohl in der ja stark digital vermittelten Online-Bewegung von MAGA irgendwie eine zentrale Stimme ist, vielleicht sogar mit die zentralste Stimme oder auch wie er dann sozusagen sich in diesen rechtsextremen Online-Kulturen bewegt oder so, ist er ja quasi vielleicht nicht nur ein bürgerlicher Akteur in einem Bündnis mit der faschistischen Bewegung, sondern sozusagen auch einfach Teil der faschistischen Bewegung als Unternehmer sozusagen. Und genau, aber wenn sehr, genau, ist nicht genau klar, ob das sozusagen so in dieser Identität von quasi so, oder in dieser so ganz besonders ausgeprägten Form wie bei Elon Musk mag das irgendwie nicht. Also es ist sehr wahrscheinlich nicht auf die gesamte ökonomische Elite der USA übertragbar, glaube ich definitiv nicht. Da gibt es große Konflikte auch darum, sozusagen, wie man zum Trump-Projekt steht und so. Aber substanzielle Teile der ökonomischen Eliten unterstützen dieses Projekt, auch in seiner offenen Gewaltaffinität und auch in seinem offen antidemokratischen Charakter. Genauso für zentrale, Akteure der sozusagen Digitalindustrie ist es ja sozusagen auch irgendwie jetzt so viel bekannt, richtig, Peter Thiel kennt man noch, weiß nicht, Marc Andreessen, den kennt man weniger, aber auch so ganz genau irgendwie große Figuren eines spezifischen Teils des US-Digitalkapitals unterstützen so sehr vehement und sehr aktiv diese Bewegung, sowohl irgendwie öffentlich als auch mit genau, irgendwie finanziellen Ressourcen sind zum Teil auch stark in die in das administrative Projekt des Trumpismus irgendwie eingebunden, sozusagen, also so nicht unbedingt sie selber vielleicht, wobei bei Elon Musk sieht man ja auch er selber so stark administrativ eingebunden, zeitweise über diese Doge-Konstruktion und so weiter. Und das heißt, das finde ich irgendwie so ökonomisch betrachtet ganz interessant, dass man sozusagen so dieses klare Bündnis hat, diese Zusammenarbeit hat, von Teilen der Großindustrie, des Großkapitals eben mit der sozusagen Magerbewegung. Und genau, dass die auch sozusagen ein gemeinsames ökonomisches Programm irgendwie verfolgen, nämlich so eine so sehr genau radikalkapitalistischen Umbau der Gesellschaft sozusagen, also so genau irgendwie so also oder so Abbau aller Begrenzungen, die es für Unternehmen gibt oder aller, das erreichen sie natürlich nicht und vielleicht wollen sie selber nicht mal alle, aber sozusagen so eine so sehr radikal, also ein sehr weitgehenden Umbau sozusagen der kapitalistischen Gesellschaft, der darauf zielt, sozusagen Unternehmerinnen und Unternehmern so mehr Macht, mehr gesellschaftlichen Einfluss zu geben, gesellschaftliche Kontrolle oder gesellschaftliche demokratische Kontrolle sozusagen über unternehmerische Akteure sozusagen zurückzufahren, sodass es irgendwie ein wesentlicher Bestandteil des sozusagen Trumpismus, genau, wo sich, glaube ich, irgendwie die Interessen von diesen Teilen des Kapitals und genau sozusagen so der politischen Bewegung, die vielleicht eher eine von unten kommende Bewegung ist, irgendwie ergänzen, genau, oder die ja zumindest eine Bewegung ist, die einen großen Massenanhang hat und genau nicht eine sozusagen nur elitäre Bewegung. Genau, das wäre sozusagen ein bisschen so, was ich aus so einer ökonomischen Perspektive irgendwie bei die USA spannend finde. Genau. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, du hattest, glaube ich, in der Frage ein bisschen angeteasert, dass sozusagen so Genau, politische Entwicklungen, die in den USA stattfinden, irgendwie so ein bisschen später bei uns ankommen oder so.
Genau, das wäre so die nächste Frage,
Ja,
so Entwicklung, die man schon sehen kann, und das hast du ja jetzt auch schon schön auch ausgeführt, ist diese Verbindung von Unternehmen, Kapital und Politik, autoritärer Politik. Wir erinnern uns an diese Geschichte mit dem Wirtschaftsverband der Familienunternehmer, die ja im November letzten Jahres sich offen zeigen wollten für Gespräche mit der AfD. Auch da so ein Signal, wir öffnen uns Richtung Rechtsextremismus und somit auch autoritären Einstellungen. Also die Entwicklung haben wir auch hier. Deswegen stellt sich halt die Frage für mich, wie kann man sowas bearbeiten aus Perspektive dieses Konzeptes, was du ja auch dann stark machst, eine antifaschistische Wirtschaftspolitik, vor dem Hintergrund zweier Überlegungen, die du auch in deinem Artikel dann auch ausformulierst. Nämlich einerseits deine Feststellung, jetzt bezogen auf die USA, aber wird hier ähnlich sein. Wut und Frustration gegen Kamala Harris oder die Demokraten sind keine unmittelbaren Effekte der ökonomischen Situation. Sie werden durch die faschistische Propaganda geformt und intensiviert, schreibst du an einer Stelle. Jetzt wäre die Frage einerseits, wie sowas in Deutschland gerade einzuschätzen ist. Und die andere Sache, die du ebenfalls schreibst, ist, ich zitiere, zudem besteht die Gefahr bei dem Versuch, Wählerinnengruppen zurückzugewinnen, dass man bei diesem Versuch des Zurückgewinnens an die faschistischen Positionen, an die faschistische Politik angleicht, dass man sich angleicht an die Position und Politik, wie man zum Beispiel in der Migrationspolitik sieht. Das schreibst du auch. Auf dieser Grundlage dieser zwei Beobachtungen, die du bereits in deinem Artikel formulierst, wäre meine nächste Frage, wie wäre heute für dich in Deutschland so eine antifaschistische Wirtschaftspolitik? Wo müsste sie ansetzen? Was wären Hebel? Was wären politische Felder, die da bespielt werden könnten? Was wären auch ökonomische Narrative und Argumente, die vielleicht auch eingebracht werden sollten?
Ja, genau, also danke für die Frage. Genau, ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, sozusagen, so sich diese Frage zu stellen, was bedeutet das denn jetzt alles politisch? Und für mich ist sozusagen auch vor dem Hintergrund sozusagen dieses Bündnisses von Kapital und faschistischer Bewegung, was wir gerade besprochen hatten, der zentrale Punkt, den Fokus von der Entwicklung wirtschaftspolitischer Programme zum Organisieren und Führen sozialer Auseinandersetzungen zu verschieben. Also so, dass wir nicht sozusagen darauf schauen, okay, wären wir jetzt an der Macht, was würden wir für ein Programm umsetzen? Weil Fakt ist sozusagen, die gesellschaftliche Linke oder zumindest der gesellschaftliche Liberalismus in den USA sind sie nicht an der Macht und auch hier in Deutschland sind sie nicht an der Macht. Die SPD ist zwar an der Regierung beteiligt, aber die Regierung wird ganz klar geführt von sozusagen einer weit rechts stehenden Union mit einem sozusagen nicht progressiven wirtschaftspolitischen Programm. Und mir erscheint es sozusagen nicht sehr sinnvoll, sozusagen hier genau jetzt sozusagen so Konzepte dafür zu entwickeln, so was wir tun würden, wenn wir gerade in der Regierung wären, sozusagen, sondern eher sich zu überlegen, okay, so es gibt gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, in denen, genau, es gibt es eine sehr starke faschistische Bewegung, es gibt irgendwie so ziemlich starke irgendwie Konservative, die gerade die Regierung stellen und welche Formen der Organisation und welche Formen der politischen sozusagen Auseinandersetzungen müssen wir irgendwie organisieren, um genau sozusagen diese Kräfteverhältnisse zu verschieben, also sozusagen so linke Kräfte in der Gesellschaft zu stärken gegen sozusagen konservative und extrem rechte Kräfte. Und da glaube ich, ist auch total wichtig, sozusagen an ökonomischen Themen anzusetzen, also auch genau an diesen Themen sozusagen wie der Inflation oder den Lebenserhaltungskosten generell oder auch anderen sozialen Problemen, eben auch genau diesen Problemen oder auch an, genau jetzt hat man ja gesehen, dass zum Beispiel die Union kam auch jetzt irgendwie so um den Jahreswechsel rum mit ihren ganzen so Vorschlägen für einen radikal-kapitalistischen Umbau, also was also Lifestyle-Teilzeit wollten sie abschaffen oder irgendwie, ich weiß nicht, so Zahnversorgung sollte man nicht mehr bezahlt bekommen oder also so alle möglichen sozusagen oder verschiedene Formen der wirtschaftsfreundlichen Krisenbearbeitung und es ist irgendwie, glaube ich, wichtig, diese Themen zu politisieren, aber nicht sozusagen so darauf fokussiert, was würden wir denn für eine staatliche Politik machen, sondern so im Fokus auf Basisorganisierung oder eben Deutungskämpfe darüber sozusagen, so woher kommt die Krise, was ist die Krise, also irgendwie sozusagen so, wie interveniert man in gesellschaftliche Debatten mit anderen Krisennarrativen als denen der so extrem Rechten. das können auch zum Teil die gleichen Narrative sein. Also ich glaube zum Beispiel dieses so Profitinflation-Argument, für das Isabella Weber ja auch sozusagen als Inflationsforscherin irgendwie total berühmt ist, ist ein sehr wichtiges Argument, um in der Deutung des Phänomens Inflation irgendwie sozusagen so eine progressive Position einzunehmen und die richtige Frage zu stellen, nämlich wer profitiert eigentlich im Kapital von der Inflation sozusagen. Und genau, ich glaube sozusagen so, das müssen wir tun, uns irgendwie sozusagen so auf das Organisieren und Führen sozialer Auseinandersetzungen, genau, gerne auch dort, wo das eben sozusagen möglich ist oder Leuten auf den Nägeln brennt, quasi anhand von ökonomischen Themen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch sozusagen so, genau das irgendwie als Opposition zu tun gegen, genau, oder quasi so auch in diesem sozusagen Organisieren und Führen sozialer Auseinandersetzungen so klar zu machen. Philipp, du hattest es gerade angesprochen, sozusagen so, dass immer weitergehende Teile der ökonomischen Eliten auch sich sozusagen so von dieser Koalition mit der SPD, ich weiß nicht, abwenden vielleicht noch nicht, aber sind so sehr kritisch gegenüber dieser Koalition mit der SPD, sozusagen Stimmen werden mehr, dass irgendwie schwarz-blaue Bündnisse zumindest so in einzelnen Themenfeldern oder vielleicht in einem Land oder so irgendwie mal gemacht werden können. Also das heißt, wir sehen, dass quasi so diese Annäherung von irgendwie Konservatismus, gesellschaftlichen Eliten und irgendwie der faschistischen Bewegung gibt. Und ich glaube, für die Art und Weise, wie wir diese Kämpfe führen, ist es quasi wichtig, darauf zu verweisen, dass es diese Annäherung gibt und dass diese Annäherung auf diesen gemeinsamen programmatischen Kern eines sozusagen radikal-kapitalistischen Umbaus der Gesellschaft irgendwie hinausläuft und dann diesem radikalkapitalistischen Umbau ein Gegenprojekt, sozusagen ein Gegenprojekt, progressives Gegenprojekt irgendwie entgegenzustellen und dieses Gegenprojekt und mit diesem Gegenprojekt sozusagen dann in quasi die krisenpolitischen Auseinandersetzungen irgendwie sozusagen, genau, sich an den krisenpolitischen Auseinandersetzungen zu beteiligen. Und genau, da kann man dann durchaus auch so Forderungen wie Preiskontrollen oder Übergewinnsteuern, also es kann auch sein, dass man für so eine Bewegung auf eine Art ein sozusagen wirtschaftspolitisches Programm braucht, das sozusagen sich erstmal sozusagen so vorwegnimmt, was würde man tun, wenn man jetzt stärker geworden wäre in dieser politischen Bewegung, also so, welches wirtschaftspolitische Programm hätte man, aber ich glaube sozusagen eigentlich gar nicht, dass es sozusagen diese Diskussion über die Feinheiten dieses Programms und so weiterbringen und genau so, das wäre, glaube ich, für mich irgendwie wichtig und dann auch zu schauen, okay, so welche konkreten Ansatzpunkte für solche sozusagen so ökonomischen Auseinandersetzungen gibt es, also so wo genau irgendwie bestehende Bewegungen oder genau so würde ich drüber nachdenken.
Genau, es sind eine Menge Punkte. Es gibt noch einen Punkt, den du noch nicht angesprochen hast, aber den du in deinem Artikel auch erwähnst, ist nämlich die Bedeutung der ökonomischen Bildung. Da schreibst du, dass dir der ökonomischen Bildung eine besondere Rolle zukommt. Jetzt würde ich gerne wissen, warum schätzt du die Bildung so ein, dass die dieses Potenzial hat, auch eine besondere Rolle zu spielen? Und wie würdest du dir wünschen, dass diese Bildung diese Rolle dann auch ausfüllt? Wo siehst du das Potenzial?
Also ich glaube, das Potenzial ist gerade da, wo das hatte ich ja sozusagen gesagt, es geht ganz viel oder für die Art und Weise, wie ich sozusagen über diesen Zusammenhang von Krisenerfahrung und Unterstützung faschistischer Parteien nachdenke. Darüber hatten wir ja vorhin intensiv gesprochen, sozusagen ist ja sehr wichtig, sozusagen so, mit welchem Wissen oder auf der Basis von welchen Konzepten, auf der Basis von welchen sozusagen Erfahrungsschätzen interpretieren wir gesellschaftliche Krisenereignisse und wie orientieren wir uns sozusagen in der gesellschaftlichen Situation? Und genau, ich glaube, dass sozusagen so ökonomische Bildung, die auch sozusagen, weiß nicht, eine Orientierungsfunktion hat, also die ja eben darüber aufklärt, so wie sind die ökonomischen Verhältnisse unserer Gesellschaft, genau, wie funktioniert die Ökonomie, woher kommen Krisen, warum gibt es diese Krisen sozusagen, dass es eben ganz entscheidend ist, sozusagen darüber Aufklärung zu betreiben. Genau, woher diese sozusagen so Krisen kommen, also so, genau, auch eben diese Fragen zu beantworten, sozusagen so, woher kommt die Krise, was müssten wir tun, um sie zu beenden, genau, wer ist dafür verantwortlich, dass wir in der Krise sind, sozusagen, so diese Fragen, sozusagen, ökonomische Bildung ist dafür ein zentraler Aspekt, weil wir sozusagen mit ökonomischer Bildung Menschen in die Lage versetzen, sozusagen die gesellschaftliche Situation, wie sie ist, zu verstehen und eben nicht quasi der faschistischen Ideologie zu verfallen oder genau sich irgendwie von sozusagen dem Dauerfeuer von neoliberalen Krisenerzählungen oder so irgendwie kirre machen zu lassen oder so. Und Genau, und auch sozusagen dann gerade eine kritische ökonomische Bildung ist dafür wichtig, in der man eben sozusagen genau versteht, zum Beispiel jetzt irgendwie, das ist ja auf eine Art das zentrale Paradox oder irgendwie einer der traurigsten Aspekte dieser so massenhaften Unterstützung, die die AfD mit ihrem so radikal prokapitalistischen Programm unter Arbeiterinnen hat, sozusagen, dass quasi irgendwie die Leute auf eine Art eine Position einnehmen, die ihren eigenen ökonomischen Interessen nicht entspricht, also sozusagen, dass quasi so genau Menschen, die in der autoritären Gesellschaftsvorstellung, die faschistische Akteure haben, eher einen unteren Platz zugewiesen bekommen oder genau einen beherrschten Platz zugewiesen bekommen, sozusagen das unterstützen diese sozusagen Herrschaft über sie selber und das ist sozusagen so, ich glaube sozusagen Aufklärung, Bildung, genau über diesen herrschaftsförmigen Charakter der faschistischen Bewegung und eben sozusagen so den Klassencharakter der faschistischen Herrschaft irgendwie ganz wichtig ist, um genau sozusagen so diesen Widerspruch irgendwie begegnen zu können, dass sozusagen Leute gegen ihre eigenen Interessen oder gegen ihre eigenen Interessen nicht. Du hattest ja erzählt und ich glaube daran auch stark, dass die Leute schon sehr genau wissen, wofür die AfD steht und auch sozusagen aktiv sich dafür entscheiden, die AfD zu unterstützen, weil sie das irgendwie sozusagen so genau, weil das ihrer Weltwahrnehmung entspricht, aber genau auf der Ebene oder auch ihren Gefühlen, ihren affektiven Haushalten entspricht, aber genau eben gerade auf dieser sozusagen Ebene der Weltwahrnehmung entgegenzuwirken und zu sagen, gut, das, was sozusagen da diese Weltwahrnehmung ist, diese Weltwahrnehmung ist falsch, diese Weltwahrnehmung entspricht nicht den tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnissen sozusagen oder genau auch irgendwie aufzuzeigen, dass diese Weltwahrnehmung, diese und die mit ihr verbundene Programmatik sozusagen auf Herrschaft zielt, auf Gewalt zielt und sozusagen so dem entgegenzuwirken. Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt von antifaschistischer sozusagen Mobilisierung oder antifaschistischer Politik, sei es jetzt im wirtschaftlichen Bereich oder in anderen Themen. Und dabei ist natürlich total wichtig, das ist ähnlich wie mit den wirtschaftspolitischen Programmen, die man für einen Staat entwickelt, den man selber gar keinen Zugriff hat oder so, dass man auch nicht irgendwie so naiv sein sollte, zu sagen, gut, wir haben hier manifeste AfD-Unterstützer, die so sehr, sehr stark Teil dieser so Wahrnehmungslandschaften sind und vielleicht auch schon seit Jahren überzeugte AfD-Wähler und jetzt mache ich mit denen irgendwie eine ökonomische Bildungsveranstaltung und dann sind die so, oh krass, irgendwie, genau, die AfD ist gar nicht für meine Interessen, ich will die jetzt nicht mehr sozusagen, so passiert das ja nicht und viele Leute, die jetzt schon die faschistische Bewegung unterstützen oder so, sind auch für Bildung in der Form, genau, wie sie mir vorschwebt oder wie sie, glaube ich, nützlich wäre, sozusagen auch unmittelbar gar nicht zu erreichen oder so, aber genau, es gibt auch ja sozusagen so gesellschaftliche Gruppen, die eher politikfern sind noch, aber potenziell in den, genau, unter irgendwie sozusagen in den Einflussbereich faschistische Ideologie fallen könnten oder auch genau das demokratische Lager, in dem auch sozusagen gerade so neoliberale Wirtschaftsvorstellungen irgendwie sehr weit verbreitet sind und genau andere sozusagen Konzepte oder Deutungsmuster über die Wirtschaft irgendwie sehr, sehr wenig bekannt sind, genau auch weil das sozusagen in der Schule weniger ein Thema ist, weil das in der Hochschule weniger ein Thema ist und so weiter. Und das heißt, ich glaube sozusagen so, dass es insgesamt gesamtgesellschaftlich eine wichtige Rolle für ökonomische Bildung gibt, auch wenn, genau, ich hoffe nicht so verstanden worden zu sein und auch jetzt nicht sozusagen das so gesagt zu haben, dass es irgendwie darum geht, keine Ahnung, AfD-Wählende jetzt mit so dem richtigen Bildungsformat sozusagen sofort wieder zurückzuholen oder so. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und wenn man sich mit faschistischer Ideologie beschäftigt hat, ist das auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Aber genau, es gibt trotzdem gesamtgesellschaftlich einen großen Bedarf an ökonomischer Bildung, der dazu beitragen kann, dass Auseinandersetzungen um Krisendeutungen und um Krisenpolitik sozusagen eher in eine progressive Richtung laufen oder sozusagen eine solidarische Form der Krisenbearbeitung finden und keine sozusagen regressive Form der Krisenbearbeitung, keine autoritäre Form der Krisenbearbeitung. Und dafür, glaube ich, ist ökonomische Bildung sehr wichtig. Genau.
Ja, das sehe ich auch so. Also es gibt in der Tat, finde ich, auch einen großen Bedarf an ökonomischer Bildung. Das ist eigentlich auch Konsens. Das große Problem ist, dass sehr unterschiedliche Vorstellungen raum sind, was ökonomische Bildung ist. Und leider haben wir in der Schule ein sehr, sehr einseitiges Format, was noch verstärkt dadurch, dass die Lehrer-Lehrerinnenbildung ebenfalls einseitig ausgerichtet ist. Und der Einfluss von großen Playern, sei es Stiftungen, die auch immer wieder Stiftungsprofessuren schenken, doch so ist, dass eine Perspektivenvielfalt ja erstmal schwer ist zu entwickeln. Und das wiederum steht im Widerspruch zu deiner berechtigten Forderung, nämlich dass ökonomische Bildung eine Orientierungsfunktion hat. Und wer Orientierungsfunktion sagt, ja, muss eigentlich auch mit auch implizieren, dass diese Orientierung Alternativen auch bedeutet und dass in dem Fall einerseits die realen ökonomischen Verhältnisse erstmal besprochen werden, aber auch unterschiedliche Deutungsmuster angeboten werden und dass in dieser Pluralität der Deutungsmuster auch eine Ermächtigung stattfindet, eine Aneignung der ökonomischen Themen und auch eine Mündigkeit entsteht und dass man dann die Gruppen noch abholt, das hast du auch schon gesagt, die noch abholbar sind und ansprechbar sind. Da sehe ich ebenfalls die, für mich, den Sinn und Zweck von ökonomischer Bildung. Und um das zu tun, muss man das auch fachentgrenzen und aufzeigen, Ökonomie hat was mit Geschichte zu tun, mit Politik zu tun, auch mit Ökologie zu tun und das Fach breit aufstellen und diesen Prozess der Entgrenzung des Faches, ja, gibt es im Kleinen, aber ja, wünschenswert, wenn es auch im Größeren funktionieren könnte. Deswegen nochmal auch mein Wunsch irgendwo, sich zu vernetzen mit Lehrer, Lehrerinnen, die in dem Bereich aktiv sind, um dann auch sich über Ideen auszutauschen, Konzepte auszutauschen. Und das führt mich zur letzten Frage. Schule lebt von Werkzeugen, von Denkwerkzeugen, von didaktischen Werkzeugen, von Bildern, von Metaphern. Es ist häufig so, dass Begriffe und Metaphern und Denkwerkzeuge, die in der breiten Öffentlichkeit einen gewissen Erfolg haben, auch tendenziell auch eine höhere Chance haben, im Unterricht aufgegriffen zu werden, auch in Schulbücher reinzukommen. Jetzt haben wir heute, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Feld beackert, nämlich den Zusammenhang zwischen Autoritarismus, Faschismus und Wirtschaft. Und ich würde mir wünschen, einen Begriff mitzunehmen, der es mir ermöglichen könnte, dieses auch in der Schule aufzumachen. Anhand welchen Begriffs könnte ich dieses Feld bearbeitbar machen? Welcher Begriff wäre ein Schlüssel, um diese Ideen, die du hier entwickelt hast, auch im Unterricht zugänglich zu machen? Was würdest du mir mitgeben wollen?
Finde ich eine total spannende Frage und auch cool, das sozusagen auf ein Konzept runterzubrechen. Also ich glaube sozusagen gerade für den gegenwärtigen historischen Moment, wo wir sehr viel davon hatten, sozusagen so, es gibt dieses Bündnis aus quasi faschistischer Bewegung und genau den wirtschaftlichen Eliten und auch sozusagen so diese Unterstützung von sozusagen eher beherrschten gesellschaftlichen Gruppen für die faschistische Bewegung, die aber eigentlich ein sozusagen so herrschaftsaffirmatives Programm vertritt. Ich glaube, der Begriff Klassenherrschaft ist sehr wichtig sozusagen für die ökonomische Bildung in dem sozusagen ökonomischen, in der ökonomischen Analyse von Faschisierungsprozessen oder so. Genau, eben weil sozusagen der Begriff Klassenherrschaft die Möglichkeit bietet, sozusagen darauf hinzuweisen, dass Ökonomie ein stark vermachtetes Phänomen ist, sozusagen, dass es da überhaupt um Herrschaft geht. Und genau, das sozusagen so, genau, dann ist natürlich irgendwie wichtig, quasi aufzuklären darüber, dass sozusagen in der kapitalistischen Gesellschaft wir immer eine Form von Klassenherrschaft haben und dass sozusagen ja eben quasi sozusagen so die Klasse der Eigentümer innen der Produktionsmittel sozusagen so quasi Herrschaft über die Klasse der Lohnabhängigen sozusagen ausübt. Das heißt, es ist auch nicht nur relevant für sozusagen eine faschismuskritische Bildung, aber genau, ich glaube, der Begriff kann auch für eine faschismuskritische oder antifaschistische sozusagen Bildung, Wirtschaftsbildung irgendwie wichtig sein, weil man eben darauf herausarbeiten kann, sozusagen, worauf zielt denn dieses so wirtschaftspolitische Programm der extremen Rechten, worauf zielt das wirtschaftspolitische Programm dieses Bündnisses von Konservativen und extremen Rechten? Und das zielt auf eine Art, oder ich finde das irgendwie so hilfreich oder ich weiß nicht, oder wichtig, das so zu benennen. Das zielt darauf, Klassenherrschaft auszuweiten, also sozusagen Herrschaft zu verstärken, Herrschaft brutaler zu machen, Herrschaft radikaler zu machen, sozusagen, genau, Solidarität, Empathie und sowas zu bekämpfen. Ich meine, und warum das, glaube ich, auch ein guter Moment ist, um das sozusagen zu zeigen, ist, weil das gerade in den USA schon so sehr offen vorliegt. Also wo man irgendwie sieht, dass, keine Ahnung, der reichste Mann der Welt irgendwie sozusagen so, genau, die sozusagen so faschistische Bewegung unterstützt und dann auch so, genau, alles sehr offen passiert. Also so genau, dass es gar keinen Versuch gibt, irgendwie sozusagen Herrschaft zu verschleiern, sondern dass es eher darum geht, sozusagen Herrschaft zu demonstrieren oder Herrschaft zu affirmieren oder so. Und ich glaube, genau, in diesem Zusammenhang, wo das so, zu sagen, so, genau, so offen zelebriert wird, irgendwie Herrschaft als Modus der Organisation von Gesellschaft ist gut, einen Begriff dafür zu haben, der sozusagen, genau, gesellschaftliche Ungleichheit nicht hinnimmt, sondern irgendwie besprechbar, verstehbar, veränderbar macht. Und ich glaube, der Begriff Klassenherrschaft ist ein sehr wichtiger Begriff. Genau, auch wichtig, aber darüber hatten wir jetzt sehr, sehr viel ja gesprochen, sozusagen die letzte Stunde, sozusagen dieses ganze Thema, auch für den Wirtschaftsunterricht, glaube ich, wichtig, so wie deutet die extreme Rechte Krisenphänomene, also so genau eine intensive Beschäftigung damit, sozusagen welche Formen von Wirtschaftsideologie die extreme Rechte hat, finde ich auf jeden Fall total das wichtige Thema. Mir fällt es gar nicht so leicht, das auf ein Konzept zu bringen oder so, aber genau als Thema sollte das irgendwie einen wichtigen Bestandteil haben, das ist auch für so eine ökonomisches Herangehen an genau irgendwie antifaschistische Bildung, glaube ich, total der wesentliche Aspekt. So diese beiden Aspekte würde ich versuchen, oder das finde ich, das, wenn ich mir denke, was bedeutet all das, was ich erzählt habe, für irgendwie den Wirtschaftsunterricht oder so, oder für Unterricht generell, weiß gar nicht, ich kenne mich mit schulischem Wirtschaftsunterricht nicht so viel aus, weil es bei uns irgendwie viel um die Uni geht oder sowas. Oder genau, sonst irgendwie viele politische Bildung eher in politischen Kontexten oder so, aber das wären so die zwei, oder ein Konzept und sozusagen ein Thema, was ich irgendwie glaube, dass man im Unterricht behandeln sollte und auch irgendwie könnte, genau, und wo es etwas bringen kann, sozusagen.
Ja, danke, spannend. Es ist ein sehr gutes Resümee einerseits, weil diese Krisendeutung, wie du gesagt hast, eigentlich sich durch das ganze Gespräch gezogen hat, und wir haben es zu tun mit einer hegemonialen Krisendeutung, die an ein Klassenverhältnis gekoppelt ist. Insofern war es ein sehr schöner Rückblick, aber auch ein Ausblick, weil dieser Klassenherrschaftsbegriff ja auch gekoppelt ist an eine marxistische Perspektive, die du ja auch in deinem Denken stark machst und dir auch wichtig ist. Und ich würde mich sehr freuen, nochmal vielleicht in einer anderen Folge über deine Perspektive auf marxistische Perspektiven zu sprechen. Aber erst, Fred, würde ich mich sehr, sehr gerne nochmal bedanken für dieses interessante Gespräch und diesen Einblick in deine Perspektive auf antifaschistische Wirtschaftspolitik, die aktueller kaum sein könnte. Das Thema ist hochgradig aktuell und es wäre sehr wichtig, wenn dieses Thema auch in einer gewissen Ehrlichkeit und Transparenz ebenfalls im Wirtschaftsunterricht behandelt wird. Fred, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Herzlichen Dank, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.